Ich habe heute keinen Witz. Oh, okay. Kennt ihr den, wo der Behinderte mit dem Rollstuhl ins Schwimmbad fährt? Kennt ihr den? Ich auch nicht, aber ich finde, er fängt unheimlich gut an. So, Witz hinter uns gebracht. Wir sind ja dabei, uns ein paar Gedanken zu machen zum Thema Veränderung, wie passiert das? In dieser Spannung von Gott muss es machen, ich bin beteiligt, aber ich allein bin es auch nicht. So, das ist ja irgendwie die große Spannung. So, und ich will da heute ein Stück weitergehen. Und ich würde gerne eine Bibelstelle lesen, die ich selber sehr herausfordernd finde. Also die ist sehr eindeutig, sehr klar, man kann gar nicht so viel falsch verstehen. Trotzdem ist es spannend. Markus Kapitel 8, die Verse 34 bis 38. Und was davor passiert irgendwie so ein paar spannende Dinge. Jesus ist unterwegs, er kommt nach Bethsaida, dort ist ein Mann, der blind ist. Jesus nimmt ihn aus dem Dorf mit raus, legt ihm die Hände auf, betet für ihn. Und das ist das einzige Mal, dass Jesus betet und es nicht vollständig geheilt ist. Er betet also nochmal für ihn. Dann ist alles gut, dann schickt er ihn nach Hause. Dann sagt er, ja, ich will da nicht zu sehr rein. Dann gibt es diese Stelle, wo Jesus weiterzieht. Und Jesus seinen Jünger fragt, sag mal, für wen halten mich die Leute? Und dann sagen sie, ja, du bist ein Prophet und ein wichtiger Mann Gottes. So. Und dann fragt er seine Jünger und sagt, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt der Petrus diese bekannten Worte, du bist Christus. Und dann ziehen sie wieder weiter und Jesus spricht wieder davon, dass er sterben muss. Und dann ist Petrus einmal mehr dabei zu sagen, das widerfahrt er ja nicht. Und dann sagt Jesus diese ermutigenden Worte von, weiche hinter mich, Satan. Und dann kommen wir zu dieser Stelle. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um das Evangelium willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Also die Jünger waren mit Jesus unterwegs, sie haben einmal mehr erlebt, Jesus heilt. Jesus spricht über das Kreuz und über das, dass er sterben muss. Und zu diesem Zeitpunkt macht es für die Jünger noch gar nicht so viel Sinn. Und das ist der Grund, warum sie versuchen, ihn davon abzuhalten. Weil was sie vor Augen haben, ist, dass Gott kommt in seiner Herrlichkeit, und Herrlichkeit heißt in ihren Augen wahrscheinlich, wie damals die typische Erwartung war, alles geht automatisch nur aufwärts, größer, besser, schöner. So, dass da aber ein Sterben und Herauslösen mit notwendig ist, dass es erst notwendig macht, damit wir uns verwandeln können, das war ihnen wahrscheinlich nicht so sehr vor Augen. Ich will das Ding vom letzten Mal nicht nochmal komplett wiederholen, aber ich will uns vielleicht kurz in Erinnerung rufen, dass es bei diesem Vers, denn so sehr hat Gott die Schöpfung geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, dass Gott dort das ursprüngliche Bild meint und somit auch dich und mich und dass er noch vor Augen hat, wie es sein kann und wie es ist, wenn Mensch innerlich nicht mehr von diesem Fluch von getrennt sein, von Gott darin irgendwie wesensmäßig verhaftet ist, sondern zurückverwandelt wird in das ursprüngliche Bild und die Verbindung zum Vater wieder lebendig ist und was dadurch alles möglich ist. So, das ist, was Gott sieht. Damit das aber notwendig ist, muss in uns was passieren, was wir durch eigene Kraft und Anstrengung nicht hinbekommen. Deshalb braucht es jemand, der für mich einen Preis bezahlt und der für mich dieses Ding erledigt, weil ich es nicht hinbekomme. Das bedeutet, jemand muss sterben, damit ich frei bin. So, das ist, was Jesus vor Augen hat. Das ist, warum er so viel über das Kreuz redet, weil dort diese Verwandlung stattfindet, weil wir dort herausgerissen werden, weil Gott uns aus diesem Machtbereich des Bösen herausnimmt und uns versetzt in das Reich seines Vaters, in das Reich voller Liebe. So, das ist, worüber Jesus spricht, und die Jünger sehen das noch nicht in dem vollen Ausmaß, deshalb wollen sie ihn abhalten davon. Und dann spricht Jesus diese Worte nochmal und sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und er beschreibt hier einen Kern von dem Reich Gottes. Also wenn du das vorhast, so, also das nicht, du musst, sondern also wenn du mir nachfolgen willst, dann ist dieses Ding, sein Kreuz auf sich zu nehmen, eine Grundlage, die dir überall in seinem Reich irgendwie begegnen wird. Und ich will kurz uns nochmal nur vor Augen malen, was das Kreuz war. So, also ich finde es wirklich witzig, dass wir so schicke Goldkreuze haben. Also Frauen meistens ja so nett, die Hip-Hop-Jungs in Fett. So, das reimt sich ja her. So. Aber im Grunde ist es, wie wenn wir einen elektrischen Stuhl so um den Hals tragen. Ist halt ein bisschen schwer und gibt krummen Rücken. So, aber von der Symbolik her ist das Kreuz ein Folterinstrument. So, es war die damals schlimmste Form, jemanden zu Tode zu quälen. So, es war verbunden mit öffentlicher Missachtung, Demütigung, Schmerzen. Also das alles ist irgendwie das Kreuz. Und dieses Ding nimmt Jesus und sagt, wer mir nachfolgen will, für den ist es gut, wenn er sich innerlich darauf einstellt, dass Nachteile, Demütigung nicht verstanden werden, nicht anerkannt und nicht gesehen zu werden, irgendwie dazugehört. Dass es normal sein kann, dass nicht jeder gut findet, was du machst. Weißt du, ich glaube zutiefst, dass wenn wir uns demütigen, dass Gott erhöht. Wie das genau aussieht, kann unterschiedliche Formen haben. Ich habe ein paar Helden vor Augen, die haben ihr Leben, doch, das kann ich kurz erzählen. Es gibt eine Geschichte von einem Missionar, zu dem hat Gott gesprochen, er soll nach Afrika gehen und er wird dort sehen, dass dieser ganze Stamm zum Glauben kommt. Er ist dorthin gegangen, hat nach 5 Jahren seiner Missionsgesellschaft geschrieben, dass er da ist, die Sprache lernt, den Leuten versucht von Jesus zu erzählen, aber es ist nichts passiert. Die Missionsgesellschaft geschrieben, das ist manchmal normal, also ist ungewöhnlich, aber es passiert manchmal, sie würden ihn 5 weitere Jahre unterstützen. Nach 5 Jahren schreibt er denselben Brief und die Missionsgesellschaft schreibt ihm, das ist aber schwierig und du weißt ja und du lebst von Spendengeldern, wir müssen dort verantwortlich umgehen, und er schreibt denen zurück und sagt, das ist okay, sie können ihn gerne entlassen, aber er wird hier bleiben, weil er weiß, dass er richtig ist. 5 Jahre später schreibt er wieder einen Brief, einfach nur um zu informieren, dass sich an dem Zustand nichts verändert hat. Und ein paar Jahre später stirbt der Mann, wird beerdigt. Und das ist die ganze Geschichte von dem Mann. Und sein Leben war davon geprägt, von etwas überzeugt zu sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen, und etwas zu folgen, von dem er überzeugt ist, auch wenn es nicht jeder andere versteht. Das war sein ganzes Leben. Irgendwann kommt ein Missionsteam in dieses Dorf, erzählt einmal von Jesus. Dann kommt dieser Häuptling von dem Dorf nach vorne und sagt, diesen Typen haben wir vor einem Jahr dort hinten beerdigt und wir werden Jesus folgen. Die haben in dem Leben von diesem Mann so viel Jesus gesehen, dass dieses Vorbild, was er gelegt hat, tatsächlich dazu geführt hat, dass er sieht, dass das, was er geglaubt hat, wahr wird. Dass durch seinen Einsatz ein ganzes Dorf verändert wird, auch wenn er selber nie erlebt hat. Er ist einer meiner Helden. Ich habe auch vor Augen, dass Gott Leute wirklich, also sichtbar erhöht und sie in Positionen kommen, wo sie wirklich Könige, Präsidenten beeinflussen können, moralische Ausrichtung. Gott kann auch so erhöhen. Also es gibt ja unterschiedlichste Arten, so, aber der Kern, egal wie es nach außen hin aussieht, ist immer derselbe. Bin ich bereit, für das zu gehen, was Gott mir gegeben hat? Und ist mir das wichtiger als alles andere? Bin ich da irgendwie mehr dran interessiert, also habe ich mehr einen Reich Gottes Fokus? Oder ist schon auch sehr wichtig, wie es mir geht. So, ich glaube, das ist ein Kampf, den wir immer wieder merken. Und ich will da ein bisschen heute ein bisschen mit uns denken. Also für den Fall, dass ihr eine Frage habt, könnt ihr die auch mal reinhauen. Also Kreuz auf sich nehmen als Zeichen von Schande, Demütigung, bloßstellen. So, bin ich bereit, Gott höher sein zu lassen? Und ich weiß, die richtige Antwort ist ja. So, also ich weiß das. Aber ich kämpfe genauso in der täglichen Umsetzung. Also höher als mein Ruf. So, es ist. Kennen wir das, dass man manchmal so dasteht und sagt, boah, wenn ich das mache, was werden Leute denken? Gibt es Zeiten, wo ich merke, irgendwie das, was mir auf dem Herzen liegt, kommt in Konflikt mit meiner Zeiteinteilung? Hm. vielleicht kommt es auch in Konflikt mit dem, was ich dachte, wie ich mit meinen Finanzen umgehe. So, also es gibt ein paar nette Sachen, die ich wirklich, also wenn es darum geht, Geld auszugeben, ich hätte ständig gute Ideen. So, also mir fällt es wirklich nicht schwer, weil ich finde, es gibt viele tolle Sachen. Also ich könnte jeden Tag essen gehen, glaube ich. Also mir würde das echt Spaß machen. So, hätte einen wachsenden Dienst. So, aber genau. Es gibt ja zum Glück größere Hemden und größere Hosen, dann kann man das alles kompensieren. Was, wenn Gott mich in was ruft, wo ich merke, ich müsste beruflich kürzer treten? Also, das sind doch die Fragen, um die es da irgendwie geht. Sein Kreuz auf sich nehmen. Und ich glaube, also ich würde uns gerne versuchen zu erklären, warum das so wichtig ist, insbesondere im Bereich von Veränderung und warum das so wichtig ist für sein Reich. Weil wenn es um sein Reich geht, dann ist es hilfreich, wenn er Chef bleibt. Was bedeutet, ich darf mich selber als Diener sehen. So, also Paulus eröffnet den Brief an die Römer, Paulus, und dann zählt er auf, was er alles ist, aber er sagt auch, Diener Gottes. So. Er positioniert sich als jemand, der sagt, ich bin hier, um sein Reich voranzubringen. Das bedeutet, er sagt, wo es lang geht. Und dazu ist es notwendig, dass ich eine Bereitschaft in mir trage, wenn er spricht, Dinge zu tun, unabhängig davon, ob ich das alles gut finde, verstehe oder auch nachvollziehen kann. Also was, wenn Gott fragen oder sagen würde, es wäre gut, wenn alle Dresdner Christen im Vierfüßlerstand einkaufen gehen. Also nur als Beispiel. Man würde sich nicht mehr so oft sehen lassen und nicht mehr so oft einkaufen gehen. Ja, vielen Dank. Da würde ich noch mehr essen gehen, weil da müsste ich weniger einkaufen. Aber die Frage ist doch, weißt du, so, das macht wirklich wenig Sinn. Aber die Frage ist, wer ist Chef? Und mir fallen da so ein paar andere Sachen ein. Die ich dort wirklich spannend finde. Ich mach mal mit dem einen weiter. Es gibt diese Stelle, die, glaube ich, relativ bekannt ist. Johannes 5, Vers 19. Da sagt Jesus, denn von sich aus kann der Sohn nichts tun, er tut nur, was er den Vater im Himmel tun sieht. Und man kann das ja auch manchmal so hören, oh, ich weiß nicht, was ich genau tun soll, und solange Gott nicht redet, warte ich mal lieber ab, weil ich kann ja von mir aus nichts tun. Was ja wahr ist, aber nicht zu einer Passivität führt. Weil was Jesus zwei Verse vorher sagt, ist Folgendes. Mein Vater, und da ticken die ganzen Schriftgelehrten aus, weil er Gott als Vater bezeichnet. Mein Vater wirkt bis jetzt oder wirkt im Jetzt. So, mein Vater wirkt jetzt in diesem Moment und ich wirke auch. Und dann geht der Tumult los, weil er behauptet, erstens, Gott ist sein Vater und zweitens, der Vater wirkt permanent und versucht ständig, Dinge zu verändern und umzugestalten und in das ursprüngliche Bild wiederzubekommen. Und Jesus sagt, und ich mache da mit und ich bin Teil davon. Und ich wirke auch, und zwar in dasselbe Bild hinein, was mein Vater vor Augen hat, nämlich, dass Menschen zurück zum Vater kommen, heil werden, verändert werden, befreit werden, schön werden, ganz werden, gesund werden, dass Flüche abfallen, dass Mangel verschwindet und sie in die Fülle kommen. Und dann sagt er, aber der Sohn kann von sich aus nichts tun. Er kann nur tun, was er den Vater im Himmel tun sieht. Aber er wirkt ja die ganze Zeit. Also hier ist das große Bild für das Reich Gottes. Das Reich Gottes vorankommt, hat mit ihm zu tun. Der eine sät, der andere erntet, aber Gott ist es, der das Wachstum gibt. Er ist derjenige, der die Dinge voranbringt. Um wen es geht, ist er. Und es geht irgendwie auch darum, dass wir anfangen, auf ihn zu schauen, immer wieder auf das Kreuz zu schauen, immer wieder in den Himmel zu schauen und zu sehen, was er im Moment gerade dabei ist zu tun. Im Moment. Und diese Sache, die Gott gerade an einem Menschen tut, die mit zu unterstützen und dort mitzuwirken. Und es braucht diese Bereitschaft zu sagen, es geht nicht um mich. Wenn Gott gerade dabei ist, jemand seine Güte zu zeigen, indem er ihn über die Maßen mit Gutem überschütten will, seien das Worte, dann ist es gut, wenn ich mitwirke und das Gute, was Gott sieht, ausspreche, anstatt all die Fehler, die ich ja auch bei dem anderen wahrnehme. Wenn Gott gerade dabei ist, dem anderen seine Versorgung zeigen zu wollen, dann ist es gut, ich öffne mein Portemonnaie und kooperiere mit Gott und vertraue darauf, dass Gott mein Portemonnaie wieder füllt oder mir seine Güte auch zeigt und es Leute gibt, die ihr Portemonnaie für mich öffnen. Das ist halt irgendwie die Art und Weise, wie Gott sein Reich baut und wirkt. Also er wirkt und er tut jetzt im Moment Dinge und ich darf mitmachen. Und ich kann nur tun, was ich ihn tun sehe. Und deshalb ist diese Bereitschaft, mein Kreuz auf mich zu nehmen und zu sagen, es geht nicht um mich und es geht nicht darum, wie ich gerade aussehe. Deshalb ist die so unglaublich elementar. Das ist eine Grundvoraussetzung für Wachstum und für Veränderung.
Ich empfinde auch, dass ein anderes Ding ist, wirklich zu verstehen, ich habe ein Puzzleteil. Und nicht nur, ich habe eins und bring's eins, sondern andersrum. Wir, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht um mich, es geht nicht um, was kann auch ich freisetzen, was bewirke ich, was kommt für mich bei raus, sondern es ist ein Ding, das hat für mich auch damit was zu tun, zu sagen, hey, wir brauchen uns im Leib einander und jeder hat einen Teil freizusetzen oder mehrere, aber jeder hat nicht alles und wir brauchen einander und es ist ein Wir. Ich fand ja auch, wo du sagtest hier, also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass du sagst, das ist zwar auf der einen Seite was Persönliches, wo ich drin vorkomme, aber es ist die Welt, es ist viel größer, Gott denkt viel größer als nur in du oder in ich. Der denkt so gar nicht. Ja, wir sind, jeder Einzelne ist total sehr wichtig. Aber wir sind in einer Gesellschaft geprägt, wo es so, ich bin so wichtig, so Individuum, so extrem überhöht. In China, ich war nicht dort, aber es ist das Gegenteil. Dort gibt es das Einzelne, glaube ich, gar nicht so sehr. Ne? Das ist eher dieses Wir, also Kollektivdenken. Und ich glaube, dass da echt auch darum geht. Es geht nicht darum, was kann ich tun, wie werde ich gesehen, ich muss auch von allem erzählen, was ich erlebe. Es geht um ein Wir. Wir zusammen erobern die Welt. Irgendwie, weiß nicht, den Gedanken habe ich den ganzen Gottesdienst schon. Ich dachte, vielleicht ist er frech.
Eigentlich was anderes gesagt. So. Ja. Fahr mal heim. Doch, komm, ich erzähle noch ein bisschen was über unsere Zeit. Vor kurzem. Ja, heute ist super. Jesus. Ich bin vor kurzem mit jemand aus dem Handball nach Hause gefahren. Also mit einer Frau. Aha. Ich habe die mitgenommen, weil das auf dem Weg liegt. Wir hatten ein gutes Gespräch irgendwie über Glauben. Und dann kam die unvermeidliche Frage, die ja meistens bei Gesprächen fast immer kommt. Du sag mal, Markus, wenn du jetzt da doch so gläubig bist und so, wie haltet ihr das bei euch mit Homosexuellen? Das ist wirklich eine schwere Frage. Und ich will uns kurz was erklären. Was? Naja, sie bringen uns wohin, wo sie gucken wollen, wie wir stehen. Und das eine ist, und das will ich nochmal sagen, wir sind tatsächlich berufen, die Welt zu lieben, nicht zu richten. Wir sind berufen zu lieben und wir sind gleichzeitig berufen, das Reich Gottes voranzubringen. Und das bedeutet, dass wir den Leuten auch helfen müssen, zu verstehen, warum wir Dinge manchmal so sehen, wie wir sie sehen. Und ich glaube, hier ist das Problem unserer Zeit. Wir leben ja nicht in einer Zeit, wo man sagt, es gibt sowas wie also man hatte das in vergangenen Zeiten, wo man sagt, es gibt irgendwie sowas wie ein in der Natur sich selbst offenbarendes Gesetz Gottes. So Römer spricht davon, dass Leute irgendwie in sich oder in der Natur erkennen, was gut und richtig ist. So, wo man sagt, nee, das ist doch klar, das ist von Gott so gegeben. Wir leben nicht in so einer Zeit. Es ist nicht so, dass man sagt, das ist gegeben, nach dem richten wir uns. Wir leben auch nicht mehr in einer Zeit, die davon geprägt ist, dass es ein paar kluge Leute gab, die sich Gedanken gemacht hat, wo man sagt, also man hatte das so in der Schule, vielleicht fällt dem einen oder anderen was ein. John Locke, Rousseau, Hobbes, Friedrich Nietzsche, Hegel, Marx, so Leute, die sich philosophisch Gedanken gemacht haben und sagten, hier ist eine Richtung, da ist es gut, wenn wir uns alle nach dem richten. Und alle sagen, ja, macht Sinn. Und so ein paar wenige haben sich Gedanken gemacht. Wir leben in einer Zeit, wo jeder für sich selber Entscheidungen trifft, oder? Das ist doch die Zeit, in der wir leben. Jeder entscheidet für sich selber, was gut und richtig ist, was falsch ist, was er folgen will und wem er nicht folgen will. Das ist die Zeit, in der wir leben. Aber das Problem ist nicht, dass wir das tun, sondern dass wir, nachdem wir, also ich komme zu der Frage zurück, Markus, wie haltet ihr denn das mit Homosexuellen, war die Frage, aber die kommt ja manchmal auch so, wie du das formulierst. Und dann weißt du ja, also sagen sie ja meistens vorher schon, wo sie selber stehen. Und wenn du geantwortet hast, ist das halt nicht, naja, du siehst es halt so, ich sehe so, sondern, also ich sehe so, wie ich will, und gleichzeitig, wenn du was sagst, switch dieses Ding und du hast es genauso zu sehen. Und das, was ich sage, ist das einzig Richtige, oder? Das ist doch der Punkt, warum wir bei der Frage innerlich auch so zögern und nicht sagen, wir reden mal frei raus, was wir denken und sagen. Weil wir wissen, dass dieses Ding, sobald wir anfangen zu reden, kippt und die anderen für sich beanspruchen, sie haben das Naturgesetz und das einzig Wahre und Richtige. Schau, hier gilt es, also es ist ein Punkt, an dem sich Kreuz auf sich nehmen zeigen kann. Weil es bedeutet, weder Leute zu verurteilen, aber es bedeutet auch nicht, einfach nur zu sagen, ja, weißt du, ich habe da ein paar Freunde und ich liebe die, und, sondern zu sagen, Gott, was ist gut? Und manchmal bedeutet das, den Mund aufzumachen und den Leuten zu erklären, warum wir von Familie so überzeugt sind. Also kann es irgendwie bedeuten. Und manchmal führt es dazu, dass Leute, in dem Fall war das so, boah, so habe ich das noch nie gesehen. Und da macht es tatsächlich Sinn. Und ihr seid nicht Leute, die gegen was seid, sondern ihr seid für was und ihr lasst stehen, aber ihr konfrontiert dieses, jeder denkt halt, wie er will. So, wie das dazu kam, will ich gar nicht ausführen, aber, oder nicht jetzt, weil darum geht es nicht, aber manchmal bedeutet es auch, unverstanden zu sein. Und für etwas einzustehen, was der andere auch nicht versteht. Und manchmal bedeutet das, was zu tun, was nicht mal dein Hauskreis, deine Life Group versteht. Bedeutet es manchmal auch, manchmal bedeutet es, Dinge zu tun, die nicht mal der versteht, also in dem Fall ich, der halt hier vorne steht und öfters auch ein paar kluge Dinge sagt. So. Aber manchmal bedeutet das Ding halt auch das, so das Kreuz auf sich zu nehmen, ist eine Grundvoraussetzung, damit wir uns weiterentwickeln. Warum? Weil wir unseren Fokus von uns wegbekommen. Der Ralf hat es mal so herrlich, brillant formuliert. Ich bin wichtig, aber es geht zum Glück nicht um mich. Du bist wirklich wichtig für das Reich Gottes. Und dein Einsatz zählt. Und wenn du dein Puzzlestück, was Gott dir gegeben hat, nicht einbringst, dann fehlt tatsächlich an der Stelle etwas, also was wirklich Entscheidendes. Also wirklich. Und gleichzeitig ist es gut, wenn wir lernen zu sagen, es geht um das große Ganze. Es geht darum, dass das, was der Vater vorhat, durchkommt. Dass wir im Schauen auf ihn entdecken. Schau mal, hat Jesus nicht dasselbe gemacht? Er hat geguckt, wie wirkt der Vater. Und in dem, was der Vater gerade tut, da hat er einfach mitgewirkt, weil er wusste, von sich heraus kann er nichts tun. Er kann nur tun, was er den Vater im Himmel tun sieht. Also ist alles, was er bewirkt, nicht sein Verdienst. Also was gibt es zu rühmen, außer seine Gnade, die uns befähigt, Dinge zu tun, die wir nicht hinbekommen. Das ist die ganze Richtung, in die Gott uns hineinzieht und hineinlenken will, dass wir uns selber verlieren und ihn finden. dass wir verstehen, wer der ist, der in uns wohnt und der in uns eine Veränderung hervorbringt und verstehen, wer wir in ihm sind. Da geht es nicht auf einmal, also weißt du, ob Großes oder Kleines passiert, ist auf einmal nicht mehr so wichtig, weil es, und ich glaube, es ist deshalb nicht so wichtig, weil wenn es um mich geht, dann muss ich irgendwie mein Ego füttern. Und da ist es wichtig, dass ich gesehen werde. Und da ist es wichtig, dass bei mir die besseren Dinge passieren als beim Benaja oder bei der Lydia oder bei, ist ja auch egal, wen ich jetzt rauspicke. Dann ist das wichtig, wenn es um ihn geht, dann erlebe ich eine Freisetzung, weil ich auf einmal merke, ich mache die Dinge, weil er mir wichtig ist. Und ich mache die Dinge, weil ich will, dass er geehrt wird. Und ich helfe Leuten, ich höre zu, ich spreche stark, was auch immer es ist, weil Gott in dem geehrt und gesehen wird. Und normalerweise ist es im Reich Gottes so, dass der Vater im Himmel die Dinge alle mitbekommt. Also alle. Und dir in deinem Herz echt Mut hineinspricht und sagt, gut gemacht. Ob das gesehen wurde oder nicht, gut gemacht. Mir ist es bekannt. Und auf einmal kommt da was, wo du auf einmal frei wirst von dem, gesehen zu werden, bedeutungsvoll zu sein, dass es um dich geht. Auf einmal sind so Fragen wie, ich bin immer noch Single. Also das ist wirklich eine wichtige Frage, aber es ist nicht deine Identität. Deine Identität ist, du bist Kind Gottes und du bist berufen, sein Reich zu bauen. Und man kennt das ja aus den Eheseminaren, dass die ganzen Verheirateten sagen, du Glücklicher, so, das sind ja immer die Plattitüden, mit denen dort gearbeitet wird, und sagt, wenn wir nur tauschen könnten. So. Und wisst ihr, mir ist sehr wohl bewusst, das sind Klischees, das sind Übertreibungen, aber ganz ehrlich, ich glaube, beides sind Übertreibungen. Ehe sollte lebensstärkend sein und voller Freude und Gegenwart Gottes, und Single sein übrigens auch. Es ist kein Durchgangsstatus, den man irgendwie durchhalten muss, bevor das wahre Leben anfängt. So. Ich glaube, in beidem geht es darum. Wie kam ich drauf? Das war, was ich schon immer mal sagen wollte. Ich kam drauf, weil ich sagte, es geht um ihn und nicht um mich. Und es geht auch nicht so sehr um den Stand, in dem ich stecke. Ob ich gerade Single bin oder verheiratet bin. Oder, wir kennen das ja auch vom Ralf, Witwer. Nee, geschieden. Oh, Hilfe. Oh, jetzt bringe ich hier Sachen. Oh. Oder geschieden. Ob ich viel verdiene oder wenig verdiene. Ob ich gerade in einem Beruf bin, der mich alles in allem glücklich macht oder ich mich in manchem einfach durchkämpfe. Ich will neu in meinem Leben setzen, zu sagen, Gott, es geht um dich. Und ich möchte, dass du in meinem Leben durchkommst. Das ist, was ich wirklich, wirklich will. Weil dieses Leben ist dazu gedacht, dass es dich ehrt. Und dass die Schönheit, die du über mir siehst, dass sie real wird. Und wenn ich Jesus anschaue, dann sehe ich, hier ist ein Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat. Und zwar nicht gemäß, also Jesus hat die Dinge nicht gemacht, weil er Gott war, sondern er entledigte sich aller göttlichen Attribute und wurde Mensch wie du und ich. Und er hat uns gezeigt, was in einem Leben möglich ist, was sich Gott ausliefert. Und was die Bereitschaft hat, sich nicht um sich selber zu drehen, sondern um das, was Gott vorhat. Und er war der Einzige, der ans Kreuz gehen konnte und die Erlösung für uns alle bewirken. Aber alles andere, was er gewirkt hat, sieht er für dich genauso. Sieht er für dich genauso. Und ich glaube, den einzigen Vorteil, den er hatte, ist der, dass er alle Zeit auf ihn geschaut hat. Wir dürfen es ihm nachmachen. Also wir dürfen es ihm wirklich nachmachen. Wenn wir ein Jünger sein wollen, dann heißt es halt auch, unser Kreuz auf uns zu nehmen und zu schauen, was der Vater tut und dort mit unterstützen und uns nicht um uns selber zu drehen, sondern um ihn. So. Ich glaube, zu dem will ich heute einladen. Ich habe zwei Sachen. Das allererste, ich glaube, wo Gott wirklich dran ist, er will Mensch, also er will in unserer Mitte von Menschenfurcht befreien und von dem, was denken andere. Und von dem, dass wir irgendwie aus Scham oder falsch verstanden werden oder dass wir dastehen wie intolerant, obwohl wir es gar nicht sind, zurückhalten und irgendwas rauspressen, was irgendwie nett und freundlich, aber irgendwie kraftlos ist. Und wenn du merkst, Gott wirkt da gerade an dir, dann ist die größte Veränderung, auf ihn zu schauen und zu sagen, Gott, ich brauche an dem deine Veränderung. Und darf ich dich bitten, dass du einfach deine Hand hebst. Und ich will noch mal kurz segnen, dass Gott dieses Ding in deinem Leben wirklich durchbringt. Wäre das okay? Also einmal kurz. Ich weiß, das ist, eigentlich ist es schön, was loszuwerden. Sehr gut. Danke für euren Mut. So, vielleicht kannst du deine Augen schließen, auf Jesus schauen. Und ich will deinem Herzen zusprechen, dass derjenige, der in dir das Wollen geschenkt hat, dass er dir Vollbringen schenkt und dass er dir den Durchbruch schenkt. Und nicht nur, dass er das, also es ist gar nicht, dass er das fordert, sondern dass er in dir Wohnung genommen hat und auf einmal der, der so frei war von dem, was Menschen denken, in dir wohnt. Und dass er redet und leitet und sagt, dieses Ding bekommen wir nochmal hin. So wie ich durch die Menschenmenge schreiten konnte, kriegen wir zwei das auch hin. Und ich will dein Herz wirklich stark sprechen, dass es in diesen Momenten sich an seine Gegenwart erinnert. Und seine Gegenwart, wie auch immer sie das hinbekommt, aber die Veränderung hervorbricht in deinem Leben. Dass du merkst, da ist ein neues Maß an Freiheit. Und das ist nicht, weil du dich mehr bemühst als vorher, sondern weil er dir Sieg schenkt und weil seine Auferstehungskraft auch in deinem Leben wirksam ist. Amen. Amen.